Wir beginnen ja heute Morgen mit einer neuen Predigtreihe, und zwar über die Psalmen. Alle Psalmen zusammen bilden ja den sogenannten Psalter. Geht irgendwie nicht? Doch. Der Psalter, das hebräische Wort für diesen Psalter lautet übersetzt das Buch der Lobpreisungen. Und wer die Psalmen ein wenig kennt, der wird schnell feststellen, dass Lobpreis und Anbetung den Charakter des Psalters bestimmen. Ursprünglich handelt es sich ja bei dem Psalter um gesungene Lieder und um Gebete, die in unterschiedlichen Situationen entstanden sind. Manchmal sind die Situationen ausdrücklich am Beginn des Psalms angegeben. Manchmal wissen wir nicht, was die konkrete Situation war. Oder sie werden zu bestimmten Anlässen gesungen, zum Beispiel auf dem Weg nach Jerusalem zum alljährlichen Fest, das die Juden unternommen haben. Meine eigenen Erfahrungen mit diesem Buch des Psalters, die waren so, dass ich lange Zeit keinen richtigen Zugang gefunden habe, denn die Reihenfolge und die Themen der Psalmen, die erschienen mir irgendwie so heterogen. Da eine Ordnung reinzubringen, das fand ich schwierig. Erst mit der Zeit habe ich dann so einige Haltepunkte und Glanzpunkte entdeckt, die mir dann den Zugang und das Verständnis zu den Psalmen erleichtert haben. Es wäre jetzt interessant zu erfahren, wie es euch so ergangen ist mit den Psalmen oder ergeht. Was für Erfahrungen habt ihr gemacht mit den Psalmen? Was sind eure Lieblingspsalmen? Und warum sind es eure Lieblingspsalmen? Sich darüber auszutauschen, fände ich sehr reizvoll, aber leider haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Aber vielleicht findest du die Möglichkeit, wenn du demnächst einmal Gemeinschaft hast mit Geschwistern, dass du dich darüber austauschst mit ihnen. Ich glaube, das ist eine sehr fruchtbare Sache. Ich möchte zuerst eine ganz kurze Einführung in den Psalter geben, in der Hoffnung, dass die Einführung euch hilft, die innere Ordnung und Schönheit dieses Buches zu sehen und so unseren Zugang erleichtert. Der Psalter ist in mehrfacher Hinsicht ein außergewöhnliches Buch. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Zum einen ist es vielleicht das am meisten gelesene Buch der Bibel. Vielleicht nicht als ganzes Buch, aber doch einzelne Psalmen dazu. Denken wir nur an Psalm 23 oder auch an Psalm 119. Psalm 73 wird öfter gelesen und erwähnt. Oder Psalm 90, aber auch Psalm 139 oder Psalm 1. Dann ist der Psalter ziemlich genau in der Mitte der Bibel. Hat also von daher eine exponierte Lage. Und oft wird der Psalter, also die Psalmen, zusammen mit dem Neuen Testament als Teilbibel gedruckt. Als einziges Buch vom Alten Testament ist es dann immer noch angefügt bei dem Neuen Testament in dieser Teilbibel. Und auch das zeigt, wie populär eigentlich die Psalmen sind. Es umfasst, das wissen wir ja wahrscheinlich, 150 Kapitel, sprich 150 Psalmen. Und ist damit das längste Buch der Bibel. Und weil es so lang ist, ist es gut, seinen Aufbau und seine Struktur etwas genauer zu beachten. Der Psalter beginnt mit dem ersten Buch. Also insgesamt besteht der Psalter aus 5 Büchern und da tut sich nichts. Leider. Augenblick. Bitte? Aus und an. Ja. Da. Nee. Geht nicht. Ah, okay. Also, das erste Buch, Psalm 1 bis 41, kann man ja in der Bibel auch wahrscheinlich nachlesen. Und wie jedes Buch in den Psalter endet es mit einer sogenannten Doxologie. Das ist ein Lobpreis Gottes, den habe ich hier aufgeschrieben. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen. Und dann im zweiten Buch ist dann Psalm 42 bis 72. Das Thema dieses ersten Buches ist Schöpfung und Mensch. Also es wird immer wieder auf die Schöpfung, auf den Menschen Bezug genommen. Im zweiten Buch, 42 bis 72, geht es um die Psalmen, um die Doxologie in Psalm 72, die Verse 18 bis 19. Dort heißt es, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Und gepriesen sei ewiglich der Name seiner Majestät. Und die ganze Erde soll voll werden von seiner Herrlichkeit. Amen, Amen. Und das Thema dieses zweiten Buches ist Knechtschaft und Erlösung. Das dritte Buch ist dann Psalm 73 bis 89. Und die Doxologie, gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen, Amen. Das Thema dieses Buches ist Heiligtum und Heiligkeit. Stellvertretend dafür könnte man den Psalm 73 nehmen. Das vierte Buch ist dann die Psalmen 90 bis 106 und die Doxologie lautet, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles Volk soll sagen Amen, Amen, Halleluja. Und das Thema dieses Buches ist Vergänglichkeit und Ewigkeit. Etwa Psalm 90 kann man das sehr deutlich finden. Und schließlich noch das fünfte Buch, dann sind es noch die Psalme 107 bis 150 und die Doxologie ist der letzte Psalm als Ganzes. Den habe ich ja nicht mehr draufgeschrieben, der ist ein bisschen zu lang gewesen für diese Folie, aber könnt ihr auch nachlesen. Psalm 150 ist ein einziger Lobpreis. Und das Thema dieses Buches ist Wort und Vollendung. Psalm 119 steht stellvertretend dafür. Und interessant ist nun, warum gerade fünf Bücher Mose? Das hat damit zu tun, dass jedes Buch des Psalters einem der fünf Bücher Mose entspricht, und zwar thematisch, wie wir das hier auch in dieser Übersicht sehen können. Also auch das zeigt, wie wunderbar strukturiert eigentlich dieses Buch ist und wie das in vielfältiger Weise dann auch eingebunden ist in die ganze Bibel. Der Psalter hat mehrere Verfasser, das wissen wir, die meisten Psalmen sind von David und er ist in einem Zeitraum von ungefähr 1000 Jahren entstanden, in etwa 1500 vor Christus bis 500 vor Christus. Der älteste Psalm, weiß es jemand, welches der ist? Der ist eigentlich recht bekannt. Der Psalm 90. Der Psalm, den Mose geschrieben hat. Mose hat nämlich lange vor, der ist der älteste Psalmenverfasser. Und von heute aus gesehen hat Mose diesen Psalm bereits vor 3500 Jahren geschrieben. Besonders bemerkenswert im Blick auf die Psalmen ist auch, dass kein alttestamentliches Buch im Neuen Testament sowohl vom Herrn Jesus als auch von den Aposteln so häufig zitiert wird wie die Psalmen. Hat jemand eine Ahnung, wie oft Psalmen im Neuen Testament zitiert werden? Es ist also über 180 Mal und nicht weniger als 50 verschiedene Psalmen werden dann im Neuen Testament entweder wörtlich oder in einer etwas freieren Anspielung angeführt. Weiß jemand, welches der meist zitierte Psalm im Neuen Testament ist? Nee, 23 ist der Lieblingspsalm der meisten. Aber er wird nicht am häufigsten zitiert, auch nicht 22, nein. Das ist Psalm 110. Psalm 110. Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das finden wir wiederholt zum Beispiel im Hebräerbuch. Der puritanische Bibelausleger Matthew Henry schrieb in seiner Einleitung zu dem Psalmen: Wir haben jetzt eines der erlesensten und herrlichsten Teile des ganzen Alten Testaments vor uns. Ja, so viel ist darin von Christus und seinem Evangelium, wie auch von Gott und seinem Gesetz, dass man es eine Zusammenfassung beider Testamente genannt hat, also sowohl Altes als auch Neues Testament. Von Luther ließe sich eine ähnliche Äußerung anführen, nämlich dergestalt, dass er in etwa gesagt hat: Wir finden im Psalter fast die ganze Fülle aller in der Bibel behandelten Themen, also die Lehre über Gott und seine Werke in der Schöpfung, über das Gericht und die Erlösung, über das erste und das zweite Kommen des Messias, über dessen Leiden, Sterben und Auferstehung, über die Wiederherstellung des Reiches Gottes Israels und des tausendjährigen Reiches. Aber die Psalmen sind vorrangig auch und in einem hohen Maße eine Ermunterung zum Glauben, sind eine Aufforderung und eine Anleitung zur Gottesfurcht, sind Hilfen und Vorbilder zum Gebet und zur Anbetung und sie ermutigen und trösten den Leser. Der Genfer Reformator Calvin hat dazu in seiner Einleitung zu seiner Psalmenauslegung gesagt: Ein jeder findet hier ein Spiegelbild aller inneren Regungen, die ihn bewegen. Der Heilige Geist schildert uns hier lebendig die Schmerzen, die Traurigkeit, die Befürchtungen, Zweifel, Hoffnungen, Sorgen, Ängste, kurz alle Regungen, die das menschliche Gemüt, durch die das menschliche Gemüt hin und her gezerrt wird. Hast du das schon mal erlebt, dass du in den Psalmen dich wiederfindest in deiner Situation? Wenn nicht, dann hast du noch viel vor, was du noch entdecken kannst bei den Psalmen. Soweit Calvin. Bei allem Kummer, bei allen Erschütterungen, bei allem Zorn und aller Leidenschaft, die wir in den Psalmen finden, bricht aber immer wieder durch Dank, Lobpreis, Bewunderung und Anbetung Gottes. Und das ist nur deshalb möglich, weil jeder Psalmdichter seine Empfindungen, seine gegenwärtige Lage, so schwer sie auch sein mag, stets in Beziehung setzt zum ewigen Gott. Insofern ist der Psalter das persönlichste Buch der Bibel, weil er wie kein anderes Einblick gibt in die innersten Regungen und Empfindungen des jeweiligen Verfassers. Und noch eine letzte Besonderheit der Psalmen will ich erwähnen. Die Psalmen gehören ja als Lieder zu den sogenannten poetischen Büchern des Alten Testamentes. Sie sind also in einer dichterischen Form gefasst, findet man in der deutschen Übersetzung nicht mehr, aber im Hebräischen ist es so. Und es sind also nicht Geschichtsschreibung oder Prophetie in erster Linie oder eine Sammlung von Geboten Gottes, wie etwa in den 5 Büchern Mose, sondern sie sind eben poetisch. Und die anderen poetischen Bücher in der Bibel gruppieren sich um die Psalmen herum. Das wären dann das Buch Hiob, die kommt ja direkt vor dem Psalmen. In Hiob finden wir ja angesichts seines Unglücks und der Unerklärlichkeit seines Leidens ein Schreien Hiobs in seinem Geist. Er schreit nach Vertrauen in diesen Gott, der ihm dieses Unglück widerfahren lässt. Also wir können sagen, das ist ein Schreien nach Glauben. In den Psalmen finden wir Ähnliches. Die Verfasser schreien in ihrer Seele nicht jetzt auf der Ebene des Geistes, sondern auf der Ebene des Gefühls. Sie schreien nach Hoffnung in ihrer oft hoffnungslosen Situation. In den Sprüchen, die direkt nach dem Psalmen kommen, finden wir, dass die Verfasser, das sind ja auch mehrere, in ihrer Seele schreien auf der Ebene des Willens, auch nach Hoffnung. Und Prediger, der Verfasser, schreit in seiner Seele auf der Ebene des Verstandes nach Hoffnung. Und schließlich, das Hohelied gehört auch zu den poetischen Büchern. Dort finden wir, der Verfasser schreit auf der körperlichen Ebene nach dem tiefsten Grundbedürfnis des Menschen. Und was ist das? Das ist die Liebe. Und wir sehen hier diesen Dreiklang, der im Neuen Testament wieder auftaucht. Glauben, Hoffnung, Liebe finden wir immer wieder bei Paulus. Und da möchte ich noch darauf hinweisen, hier ist eigentlich der ganze Mensch gemeint, nach Geist, nach Seele und nach Körper. Alles das kommt diesen poetischen Büchern zum Ausdruck. Soweit einmal eine nicht ganz kurze Einführung in den Psalter, der auch noch längst nicht vollständig ist, aber ich denke, für heute soll es reichen und unser heutiger Predigtext ist ja jetzt noch gar nicht zur Sprache gekommen. Und damit wir noch ein bisschen mehr Durchstehvermögen haben, möchte ich euch bitten, wem es möglich ist, aufzustehen und dann wollen wir zwei Strophen eines Liedes singen, das wir jetzt gleich hier vorne eingeblendet sehen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Predigtext. Das ist sinnvollerweise der erste Psalm. Könntest du den bitte mal? Dürft ihr gern aufschlagen. Vielleicht ist eure Übersetzung ja auch ein bisschen anders. Das ist die Schlachtübersetzung. Ich lese vor. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz forscht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er macht, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben. Und dieser Psalm ist ganz offensichtlich kein Gebet, wie man unschwer erkennen kann. Er wendet sich ja nicht an Gott, sondern er wendet sich an den Leser. Damit zählt er zu den sogenannten Lehrpsalmen. Das heißt, er vermittelt dem Leser eine wichtige Erkenntnis, eine wichtige Lehre. Man hat diesen Psalm auch das Tor zu den Psalmen genannt. Und wir werden hoffentlich noch sehen, warum das so ist. Dieser Psalm lässt sich im Sinne eines Liedes unschwer in Strophen gliedern. Und die Gliederung sieht in etwa so aus. Die Verse 1 bis 3 zeigen uns auf den Weg der Gerechten. Die Verse 4 bis 5 den Weg der Gottlosen. Und der Vers 6 zeigt dann das Ende der beiden. Vers 1 beginnt mit einem Glückwunsch. Wohl dem. Das ist vielleicht ein bisschen schwach ausgedrückt in dieser Übersetzung. Eigentlich müsste es heißen Glückseligkeiten. Glückseligkeiten im Plural. Und das ist doch ein verheißungsvoller, ein vielversprechender Auftakt. Denn wer wünscht sich das denn nicht? Glückseligkeit in einer Überfülle. Normalerweise beglückwünschen wir uns ja zu vielerlei Anlässen. Wir beglückwünschen uns zum Geburtstag, jeden Sonntag auch hier. Wir beglückwünschen uns zur Hochzeit, zur bestandenen Prüfung, zu einem Kind oder Enkelkind, zu einer Arbeitsstelle oder sogar zu einem Auto. Als wir neu waren in Bremen, hatten wir mal irgendwann ein anderes Auto und dann haben uns verschiedene Leute gratuliert zu dem neuen Auto. Ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, aber scheinbar ist es recht üblich hier. Aber der Psalmist, der geht hier noch viel, viel weiter. Er beglückwünscht uns ja nicht so etwas, was nur irdisch und vergänglich ist, sondern er beglückwünscht uns zu etwas, ja, was jenseits des Irdischen auch ist, was eben von Gott kommt und zu Gott hinführt. Und diese Überfülle an Glück, die uns hier verheißen hat, und alle Glück- und Segenswünsche in der Bibel haben ja eine Bedingung. Das ist auch hier der Fall. Wir haben nämlich zunächst mal eine dreifache Absage, das heißt eine radikale Distanzierung, wer dieses Glück erfahren will. Nicht wandeln nach dem Rate der Gottlosen, nicht treten auf den Weg der Sünder, nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Und bei genauerem Hinsehen können wir erkennen, dass hier eine fortschreitende Entwicklung dargestellt wird. Eine Entwicklung, die wegführt von der verheißenen Erfahrung der Glückseligkeit. Wie sieht diese Entwicklung aus? Wenn ich nach dem Rat der Gottlosen wandle, dann befasse ich mich damit. Dann treffe ich Entscheidungen und unternehme Schritte, die auf diesem Rat basieren. Nun, was sind so gängige Ratschläge von Gottlosen? Glaub jetzt nicht, wenn du, bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Auto, dir ein neues Auto kaufst und der Autoverkäufer empfiehlt dir dann, statt dem schwarzen Auto ein rotes zu kaufen. Das würde ich jetzt nicht unter dieses Rat der Gottlosen fassen. Die kannst du ruhig annehmen, diesen Rat, wenn dir das Rote lieber gefällt. Aber gängige Ratschläge, die uns umgarnen und die uns einfangen wollen, spielen ja heute eine wesentliche Rolle. Ich sage mal ein paar, die darfst du gern erweitern, diese Liste. Tue, wozu du Lust hast. Tue, was du willst. Folge deinem Herzen, folge deinem Traum. Ich zuerst, das habe ich mir verdient. Lass dir von anderen nichts sagen, poche auf dein Recht. Lass dich nicht korrigieren oder einschränken. Warte nicht, nimm dir's gleich. Das macht doch jeder so, das machen doch heutzutage alle so. Warum soll ich das nicht auch so machen? Oder, ganz populär, lebe deine Wahrheit. Du hast eine Wahrheit, ich habe eine Wahrheit. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden, hieß es einmal von einem preußischen König. Lebe deine Wahrheit. Und wie gesagt, das könnt ihr mir noch ergänzen, aber da gibt es viele Ratschläge von Gottlosen, die heutzutage populär sind und die auch natürlich befolgt werden. Nun, wer sich für solch einen Ratschlag entschieden hat, der also diesen ersten Schritt gemacht hat, der wird sich auch dieser Sache widmen und sich damit befassen. Das heißt, er tritt dann auf dem Weg der Sünder, indem er nämlich diesen Ratschlag praktiziert. Und von da aus ist es nicht mehr weit zum dritten Schritt, denn er wird über kurz oder lang in dieser Haltung beharren, wird in einen Zustand kommen, der die Entscheidungen, die Einstellungen und die Haltungen verfestigt. und damit bilden sich Gewohnheiten aus, die nur schwer wieder rückgängig gemacht werden können. Und er wird natürlich über göttliche, über biblische Ratschläge spotten. Nun denkst du vielleicht in deinem Herzen, ja, ich weiß, dass ich vor Gott gerecht gemacht bin durch Jesus Christus, also betrifft mich das alles nicht mehr. Aber wer so denkt, der kennt entweder sich selbst nicht richtig oder er hat das biblische Menschenbild nicht verstanden. Denn in der Schrift lesen wir, dass wir in Jesus Christus zwar eine neue Kreatur sind, aber immer noch das alte Wesen in uns tragen. Die Eigenschaften des gottlosen Menschen, der wir davor waren. Und diese Eigenschaften sind immer noch aktiv und wirksam in unserem Leben. Und wir sind durchaus schnell dabei, sie zu praktizieren. Man hat das alte und das neue Leben einmal mit zwei Schienen eines Gleises verglichen, die immer nebeneinander herlaufen. Und deshalb bedarf es immer wieder auch einer bewussten Entscheidung und einer bewussten Hingabe an den Herrn und sein Wort, um auf der richtigen Schiene zu bleiben. Die Wiedergeburt, die uns grundsätzlich in Jesus Christus gerecht gemacht hat, ist keine Garantie dafür, dass wir auf der rechten Schiene bleiben. Dazu gehören eben diese Absagen, wie sie in Psalm 1, Vers 1 uns gezeigt werden. Fällt euch ein biblisches Beispiel für so einen Gerechten ein, der auf die falsche Schiene gekommen ist? Ein deutliches, klares Beispiel.
Lot.
Bitte?
Lot.
Lot, genau. Der hat einen guten Anfang gemacht. Er ist ausgezogen aus dem Land des Götzendienstes mit seinem Onkel zusammen, mit Abraham. Und man könnte jetzt sagen, wunderbar, jetzt ist er im Lande Kanaan, also in dem Land, das im Neutestamentlichen dann das Leben in Christus ein Stück weit bezeichnet. Aber dann geht es schon los. In diesem neuen Land hat er eine egoistische Entscheidung getroffen. Er nimmt nämlich das Weideland, das ihm gut scheint und denkt nicht daran, dass das in der Umgebung von Sodom ist, wo sehr viele gottlose Leute leben. Und er nimmt eigentlich dem Abraham auch das Recht der ersten Entscheidung ab. Aber der Abraham lässt es ihn ja auch machen, aber der Lot sagt nicht, nein, du zuerst, du bist der Ältere und so weiter, sondern er sagt, ich nehme das, das gefällt mir. Egoistische Entscheidung. Das zweite ist, als die Engel nach Sodom kommen und den Lot besuchen und ihm vor dem Gericht warnen, da finden wir den Lot sitzend im Tor, das heißt, er ist im Rat der Gottlosen, das heißt, im Tor sitzen ja die Angesehenen, die Ältesten und so weiter. Er ist also schon mittendrin in dieser Stadt und in diesem Leben. Und dann sehen wir noch, er wird von seinen Schwiegersöhnen verspottet, als er sagt, wir müssen raus aus der Stadt, die Stadt ist dem Gericht verfallen. Sie lachen ihn aus, sie nehmen ihn überhaupt nicht ernst. Und dann geht er schließlich und endlich und verliert auf dem Weg raus aus der Stadt noch seine Ehefrau. Und später kommt es noch zur Inzucht mit seinen Töchtern. Ein Weg, der eigentlich genau das beschreibt, was in Vers 1 da ist, nämlich den Weg nach unten. Lot wird allerdings im Neuen Testament als Gerechter bezeichnet. Das heißt, er ist gerettet. Aber, wie uns der erste Korintherbrief sagt, gerettet doch so wie durchs Feuer hindurch. Gerade eben mal so, kann man sagen. Nur nach der radikalen Absage an den Weg der Gottlosen werden nun in Vers 2 die Charakteristika eines Menschen aufgezeigt, der den richtigen Weg, sich für den richtigen Weg entschieden hat, der auf der richtigen Schiene geblieben ist. Er hat Lust am Gesetz des Herrn. Man, was heißt das? Hast du Lust am Gesetz des Herrn? Oder sagst du, oh, das ist ja hier. Oder wie auch immer. Tatsache ist, der Mensch wird bestimmt von seiner Lust. Das ist jedem von uns angeboren. Wir machen, wozu wir Lust haben. Das machen wir gerne und gleich und so fort. Und damit ist die Lust eine mächtige Triebfeder im Handeln des Menschen. Und die Lust am Gesetz des Herrn ist nicht angeboren. Sie wird ihm geschenkt bei der Wiedergeburt. Wie Neugeborene nach der Muttermilch begierig sind, schreibt Petrus, so sollen wir als Gerechte dieses Verlangen nach dem Wort Gottes haben. Kannst du dich noch an den Anfang deines Lebens mit Christus erinnern, wenn du Christ bist? Wie hast du da Lust gehabt, die Bibel zu lesen? Wie hast du da Zeit damit verbracht, das Wort Gottes zu hören? Wie hast du dich mit dem Wort Gottes befasst? Was war das für eine Lust? Ich kann mich erinnern, ich war damals Student, das ist ja schon jetzt etliche Jahre her. Und da bin ich immer morgens zum Frühstücken in die Mensa-Cafeteria gegangen, habe immer meine Bibel mitgenommen und dann da unten gefrühstückt und die Bibel gelesen. Wenn du heute aus dem Haus gehst, nimmst du deine Bibel mit, dann kannst du sagen, ja, ich habe mein Handy drauf, da ist da die Bibel drauf auch und so weiter und so fort. Aber schaltest du das denn ein, wenn du unterwegs bist und liest in der Bibel oder was liest du lieber? Das sind alles Fragen, die uns eigentlich herausfordern. Und wie sieht es denn heute mit unserer Lust am Gesetz des Herrn aus, wenn wir 10 Jahre lang Christ sind? Oder wie sieht es aus nach 30 Jahren als Christ oder auch nach 50 Jahren als Christ? Ist diese Lust vorhanden oder kostet es dich Mühe und es ist eine Pflicht, sich mit dem Wort zu befassen? Oder hast du bereits resigniert, so dass dich die beiden Verse aus der Losung jeden Morgen, dass sie dir vollkommen ausreichen. Weil es ja so viel anderes zu tun gibt, was wichtiger ist oder lustvoller. Also ich für mich kann sagen, ich kenne leider solche Zeiten in meinem Leben. Immer wieder und nicht zu knapp, dass die Lust am Wort Sam verloren geht. Und das ist einer der Kämpfe, die wir zu kämpfen haben als Christen, zeitlebens. Das wird nie ein für alle Mal gewonnen sein, dieser Kampf. Und wenn es denn so ist, dass du in einer Situation bist oder in einem Zustand, wo du sagen musst, ja, ich habe eigentlich keine Lust mehr, im Wort zu lesen oder viel zu lesen, ich befasse mich lieber mit anderen Sachen, dann ist es gut, den Herrn zu bitten. Wir haben vorher gehört, er hat uns den Beistand gegeben, den Heiligen Geist, dass er dir neue Freude schenkt und neue Lust an seinem Wort. Und es ist auch gut, dass du dir eine gewisse Disziplin auferlegst, um am Wort dran zu bleiben. Auch wenn so vieles in deinem Leben dagegen arbeitet. Und wie sieht es denn aus mit unserem Sinnen über das Gesetz? Das ist in Vers 2, steht hier forscht. Eigentlich ist das Wort für meditiert. Wie sehr denken wir über das Wort nach? Wie bewegen wir es in unseren Gedanken? Suchst du Anstöße, dass es dazu kommt, dass das Wort deine Gedanken bestimmt oder geht es andersrum? Du kannst diese Anstöße finden, indem du Predigten hörst oder Bibelstunden oder liest oder auch das Bemühen immer wieder, deine Situation, deine Sorgen, dein Anliegen auf das Wort Gottes auf deine Sorgen und deine Anliegen anzuwenden. Das ist auch ein Training, das wir haben. Wenn du sagst, oh, mir geht's ganz elend oder so, dann prüf einmal, ob das Wort eine Antwort hat auf deine Situation, ob dich der Herr da ermutigen will oder trösten will oder wie auch immer. Dann noch ein letztes in Bezug auf das Forschen und Sinnen. Hast du dich je darum bemüht, das Wort Gottes auswendig zu lernen, damit du es jederzeit verfügbar hast? Thomas hat vor einiger Zeit in seiner Predigt darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, als er über die Frucht in Johannes 15 gepredigt hat. David war ein vielbeschäftigter König, einer, der seinen Dienst und sein Amt ernst genommen hat. Und er schreibt im Psalm 119, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich denke darüber nach den ganzen Tag. Das ist Davids Zeugnis. Wie sieht unser Zeugnis aus? Worüber denken wir nach den ganzen Tag? Ich denke, das ist eine Herausforderung und ein Ansporn auch für uns, das, was David hier von sich sagt, auch für unser Leben einzufügen. Ich möchte noch eine kleine Randbemerkung machen zu dem Auswendiglernen. Es gibt eine Organisation, die heißt Bible Memory. Memory heißt Erinnerung, Gedächtnis. Und sie hat sich ganz darauf spezialisiert, dass solche, die willig sind, das Wort Gottes auswendig zu lernen, dass sie Unterstützung erfahren mit entsprechendem Material, mit Kursen thematisch und auch mit sonstigen Hilfestellungen. Also wenn du aktiv daran denkst, das vielleicht für dich zu machen, dann möchte ich dich ermutigen und vielleicht auch mal reinzuschauen auf diese Seite im Internet bibel-memory.de. Dort findest du eine Menge Anregungen. Es ist sehr gewinnbringend. Psalm 1, Vers 1 gibt uns die Verheißung großen Glücks. Vers 2 stellt den Weg bereit, um es zu erfahren. Und Vers 3 macht nun das Endergebnis deutlich, zu welchem Ergebnis das führt. Psalm 1, Vers 3. Wer diese Lust hat und wer über seinem Gesetz forscht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er macht, gerät wohl. Beachten wir hier geht es um das Sein und nicht um das Tun eines Menschen. Das ist ja Gott viel wichtiger als das, was wir tun, wie was wir sind. Und das ist hier das Ergebnis. Ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. So sicher wie die Sonne aufgeht, wird der, der Freude hat am Wort Gottes und der darüber beständig meditiert, wie ein Baum werden, der eben folgende Merkmale aufweist. Er ist gepflanzt, das heißt, er ist verwurzelt, er ist gegründet, er ist stark und stabil. Er ist fruchtbar. Und diese Eigenschaft folgt naturgemäß aus einem Baum, der so gepflanzt ist und wächst. Und er verwelkt nicht. Das heißt, auch in schwierigen Zeiten und bis ins hohe Alter ist dieser Gerechte vital und unverzagt. Und schließlich noch, er ist erfolgreich. Alles, was er macht, gerät wohl. Das heißt, er erfüllt die Ziele, die Gott für sein Leben gesetzt hat. Sehen wir einmal diese Verheißung, die Gott in einem anderen Führer Israels gibt, nämlich dem Josua. Dort heißt es, dieses Gesetzbuch soll nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, auf dass du Acht gebest, zu tun nach allem, was darin geschrieben steht. Denn alsdann wird dir dein Weg gelingen und dann wirst du weislich handeln. Lassen wir uns doch alle ermutigen, ein klares, ein kompromissloses Leben zu führen. Freuen wir uns an dem Wort Gottes und beschäftigen wir uns damit. Und wir werden zu festen, zuverlässigen, geistlichen Bäumen heranwachsen. Es gibt keine Abkürzung für geistliches Wachstum. Das geschieht nicht plötzlich durch irgendeine großartige Erfahrung oder durch irgendein Ritual. Wie körperliches Wachstum geschieht es täglich. Und es hängt davon ab, welche Nahrung wir aufnehmen und ob wir uns in der richtigen Umgebung aufhalten. Und mit der richtigen geistlichen Nahrung und mit dem geeigneten Klima können wir dieses überfließende Glück erfahren, von dem in Vers 1 die Rede ist. Und vor allem ist es dann auch möglich, den Kompromissen und den falschen Zugeständnissen in unserem Leben mit all ihren zerstörerischen Auswirkungen entgegenzutreten und abzusagen. In Vers 4 nun in unserem Psalm finden wir ein betontes Nicht so. Und damit wird klar, dass all das, was bisher über die Gerechten gesagt wurde, auf die Lebensweise der Gottlosen in keiner Weise zutrifft. Ihr Leben und ihr Werk ist in Gottes Augen wie Spreu. Das heißt, es ist vollkommen nutzlos, es ist wertlos und wird vom Wind leicht weggeblasen wie Abfall, der bei der Getreideernte anfällt. Und es ist keinerlei Bedeutung in so einem Leben. Aber nicht nur für solche, die den Herrn nicht kennen, gilt es, sondern durchaus auch für Gläubige, wie wir am Leben etwa von Lot gesehen haben, oder wir können auch Simson nennen oder Saul. Und im Neuen Testament werden wir in der Bergpredigt auch darauf hingewiesen, in dem Gleichnis vom breiten und vom schmalen Weg oder vom Sandmann und vom Felsenmann. Aber nicht nur in der Bedeutung und in der Lebensweise unterscheidet sich der Gerechte von dem Gottlosen, sondern auch in dem endgültigen Schicksal unterscheiden sich beide. Und das sehen wir in Vers 5. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Gottlose können in dem Gericht, das Gott ausüben wird, nicht bestehen. Und sie haben auch keinerlei Anteil an der Gemeinde der Gerechten, an der Versammlung der Gläubigen. Und folgerichtig macht dann Vers 6 deutlich, dass der Weg der Gottlosen geradewegs ins Verderben führt, weil er losgelöst ist von Gott, während der Weg der Gerechten, wie er uns in Johannes 14, Vers 6 in seiner ganzen Bedeutung geoffenbart wird, in Jesus Christus, der uns allein zu Gott führt. Fassen wir noch einmal zusammen. Gott hat Freude daran, unser Leben zu segnen, uns mit einer Überfülle an Glück zu überschütten. Aber wir müssen solche sein, die sich für den richtigen Weg entscheiden, die den rechten Weg wählen und dem falschen Weg radikal absagen. Verse 1 bis 2. Wir müssen solche sein, die fest verwurzelt sind im Wort Gottes und deren Zuversicht der Herr geworden ist. Der Prophet Jeremia gebraucht ein ähnliches Bild in Jeremia 17, da heißt es: Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln an den Bächen ausstreckt. Er fürchtet die Hitze nicht, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Du kannst ein fruchtbarer Baum sein oder du kannst Spreu sein. Du kannst Segen empfangen oder du kannst unter dem Urteil, Gerichtsurteil Gottes stehen. Interessant ist, wenn wir nochmal auf Psalm 1 zurückgehen, der Psalm beginnt mit dieser Segensverheißung, wohl dem oder glückselig ist, und endet mit dem Weg, mit dem Wort Verderben. Die Entscheidung, was davon in dein Leben kommt, die liegt allein bei dir. Ich möchte zum Abschluss noch einmal ein Zitat bringen von Calvin, der schreibt: Es scheint, dass Esra oder ein anderer, der die Psalmen zu einem Buch vereinigte, diesen Psalm, dem ganzen Werk, also Psalm 1, dem ganzen Werk als eine Art Vorrede vorangestellt hat, um dadurch die Frommen zur Betrachtung des göttlichen Gesetzes zu ermahnen. Der Hauptinhalt des Psalms ist folgender: Diejenigen, die sich eifrig mit der Betrachtung der himmlischen Weisheit beschäftigen, sind glücklich, während die gemeinen Verächter Gottes ein schreckliches Ende nehmen werden, wenn sie auch eine Zeit lang glücklich zu sein scheinen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns durch dieses Wort auch vor Augen stellst, welche Wahl wir zu treffen haben und was es für Konsequenzen hat, wenn wir uns für den einen oder für den anderen Weg entscheiden. Ich danke dir, Herr, dass du diese großartige Verheißung gegeben hast, dass wir diesen Segen von dir empfangen werden, wenn wir uns auf dem richtigen Weg befinden und dass wir in ewiger Gemeinschaft mit dir auch enden werden. Dafür preise ich dich, Herr, und ich danke dir. Und da, wenn wir solche sind, diesen Weg nicht kennen oder auf den falschen Weg, auf das falsche Gleis geraten sind, dann bitte ich dich, Herr, dass du Gnade schenkst, dass wir neu erkennen, dass bei dir wahres Leben zu finden ist. Wahres Leben in einer Fülle, wie wir es sonst nirgends finden werden und können. Dafür danke ich dir, Herr. Amen.